Es ist Kapital im Markt, das ist gar keine Frage, aber nicht zwingend genau an den Stellen, wo das zu unseren Hochzeiten gewesen ist. Also der für mich deutsche Investor, dieser typische deutsche Investor, ja, auch da ist Geld da, aber mit dem Investment als solches ist er vorsichtig. Der Markt ist schwierig, da wo wir herkommen. Wir haben uns lange Jahre auf die deutschen institutionellen Investoren, man kann sagen, spezialisiert. Mit Zinsanstieg, mit Ukraine-Krieg sind ja schon auf die ganze Branche Themen zugekommen, die dann auch die Investoren haben deutlich vorsichtiger werden lassen oder verhaltener werden lassen. Sei es nun, also das, was wir so im Vertriebsprozess standardmäßig hören, unsere Quote ist voll. Ja, wir finden es immer positiv, wenn ich die Geschichte erzähle, Faktoren sind unten, die Mieten werden steigen und sagen, fast alle sehen wir genauso. Wir finden auch Wohnen, die Nutzungsart Wohnen finden wir spannend. Aber am Ende des Tages heißt es immer wieder, tut uns furchtbar leid, die Quote ist voll.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir konnten auch früher nicht Zeichnungsscheine als Abreißblock verteilen, stellt Jens Bodem klar. Der Vorstand der Magna Asset Management AG gilt als Investorenversteher, auch wenn er das selbst nicht so gern hören mag. Magna hat 1,1 Milliarden Assets under Management in knapp 40 Projekten. Ich spreche mit ihm über einen irritierten Markt und warum 2025 besser wird als das Vorjahr. Amerikanische Player wollen eine Rendite von über 6% und schauen dann eher, während die Deutschen mittlerweile wieder zu Gesprächen einladen, sagt Jens Bodem. Verhaltener und vorsichtiger seien alle dafür aber mehr im Detail unterwegs. Fakt ist, Investoren machen sich heute mehr Gedanken über ihre Engagements und beziehen klarer Position. Es geht außerdem um den neuen Wohnfonds von Magna und damit auch um das Vertrauen in Projektentwickler. Mit denen sei man wieder auf Augenhöhe, ringe um das Produkt. Wir sprechen außerdem über eine Projektinsolvenz, die Magna traf und die Learnings daraus. Wichtig für Jens Bodem und die Branche, die Immobilie hat für Investoren weiterhin Substanz und Existenzberechtigung. Bevor es losgeht, noch schnell der Hinweis auf unserem wöchentlichen Newsletter mit jeder Menge News und Content. Zu finden auf immocom.com. Und jetzt rein in den Podcast und viel Spaß. Immobilieros Podcast heute im schönen Hamburg, allerdings bei typisch klassischem Wetter. Sie würden sagen Schiedwetter, oder?
Nee, ich würde auch nicht sagen klassisch. Es ist heute neblig. Normalerweise sagt man uns ja nach, bei uns regnet's.
Es ist auch ein bisschen nieselig.
Ja, ist ein bisschen nieselig. So ganz klein wenig fällt aus dem Himmel. Sagen wir einfach, es ist typisch.
Herzlich willkommen, Jens Bodem, von der Magna Asset Management AG.
Jawohl.
Sehr gut. So, als ich erzählte, dass ich zu Ihnen fahre, sagte mir jemand, das ist der Investorenversteher. Mhm. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Deshalb die erste Frage. Die Stimmung bei institutionellen Investoren ist gerade zwischen 1 für schlecht und 10 für gut aus Ihrer Sicht?
Spontane Antwort, je nach Investorengruppe so bei 5 bis 7.
Also im Schnitt 6.
Ja, im Schnitt 6. Also es hält sich auf, es wird besser. Aber im Vergleich zu dem, was wir vor, ich sag mal, 5 Jahren erlebt hatten oder so, wie es damals war, ganz, ganz anders.
Gut. Nächste Richtungsfrage. Es ist genug Kapital für alles im Markt. Hört man ja ganz oft diesen Satz. Stimmen Sie zu?
Ich finde das auch eine schwierige Frage.
Ja, genau. Deshalb stelle ich sie ja dem Investorenversteher.
Ich sage mal, ob ich wirklich der Investorenversteher bin, wage ich auch ganz klein wenig zu bezweifeln. Aber sei es drum, es ist Kapital im Markt, das ist gar keine Frage. Aber nicht zwingend genau an den Stellen, wo das zu unseren Hochzeiten gewesen ist. Also der für mich deutsche Investor, dieser typische deutsche Investor, ja, auch da ist Geld da, aber mit dem Investment als solches ist er vorsichtig. Wir haben Kontakte zu internationalen Investoren, also ich sag mal amerikanische Pensionsfonds, die gucken auf den deutschen Markt, finden den interessant, suggerieren, sie haben unendlich viel Geld, haben aber auch deutliche Renditevorstellungen, die dann
liegen zum Beispiel wo?
Oberhalb von 6% für ein ganz normales Wohnen. Wenn man sich dann mit denen länger beschäftigt, ja, man nähert sich ein Stück weit an. Also wir führen da heute Gespräche, die mittlerweile sagen so, ja, oberhalb von 5% wären sie zufrieden. Aber da muss man immer wieder gucken, wenn wir uns auf der Neubauseite bewegen, ja, was nehme ich an Mieten ab, an was habe ich für Instandhaltungsansätze, finanziere ich ja, finanziere ich nein. Also da ist Papier am Ende des Tages immer irgendwie so ein bisschen geduldig auch.
Was gibt's noch neben amerikanischen Investoren? Also da habe ich jetzt verstanden, die schauen nur. Wer greift denn zu?
Bis jetzt, muss ich sagen, kenne ich keinen.
Das ist ja auch nüchtern.
Ja, ist es. Ja. Aber ich glaube, das ist im Augenblick so die Realität, in der wir uns bewegen. Der Markt ist, darf man sagen, irritiert. Das schon seit längerer Zeit. Wenn ich das Jahr 24 nehme, also wir als Unternehmen, wir haben kräftig gestrampelt, wir haben uns alles angeguckt, wir haben ganz viel gerechnet. Die Dinge, wo wir aus unserer Erfahrung her überzeugt von gewesen sind, sie haben am Ende des Tages nicht funktioniert, weil wir keinen Investor dafür gefunden haben.
Okay, 2025, halten die Irritationen an?
Ich hoffe, nein. Positiv gesehen, wir haben Gespräche, wir werden eingeladen, also wir haben auch mal wieder persönliche Kontakte, was so in der Erfahrung des Jahres 24 nicht unbedingt selbstverständlich gewesen ist.
Also das heißt, es gab überhaupt keinen persönlichen Kontakt, sondern
Nein.
Es wurde direkt abgeschmettert?
Meistens am Telefon, wenn es gut ging, als Teamsitzung, als WebEx-Sitzung. Ja, man guckt sich dann im Bildschirm an, man entwickelt wenig Gefühl. Es sind immer so sterile Sachen, also so sterile Sitzungen, die man da in Teilen hat. Also wir mögen einfach den persönlichen Auftritt. In der Regel sind bei der persönlichen Sache sind dann auch 2 oder 3 Personen von den Investoren. Es kommt ein ganz anderes Feeling auf, es kommt ein anderes Gespräch auf. Für uns ist es als solches angenehmer. Ich glaube auch im Gesamtergebnis ist es für beide Parteien fruchtbarer, wenn man sich persönlich trifft.
Gut. Sie haben gerade gesagt, Wohnen. Gibt es noch andere Assetklassen, auf die geschaut wird von Investoren?
Ja, also das, was man immer wieder hört, ist das Thema Logistik. Beschäftigen wir uns nicht mit. Wir haben keine Menschen, die wirklich, also wo ich guten Gewissens sagen könnte, wir haben nur langjährige Erfahrung im Logistikbereich. Wäre ein Produkt, das kann ich in der jetzigen Situation nicht vernünftig und auch nachhaltig anbieten. Ja, heißt für uns in der Konsequenz, wir konzentrieren uns auf das Thema Wohnen. Das haben wir vom ersten Tag an gemacht. Wir haben aber auch in unseren Beständen, wir haben Büro, wir haben Einzelhandel und so die zweite große Assetklasse, in der wir uns bewegen, ist die Hotellerie. Da dann wieder so ein bisschen spezieller, gar nicht mal die Stadthotellerie, also diese Low-Budget-Hotels, die man dann kennt, sondern das, was wir heute im Bestand haben, ist die Ferienhotellerie, sei es nun irgendwie hier in Deutschland an der Ostseeküste oder eben auch im Ausland in Spanien oder Italien.
Gut, da kommen wir dann noch dazu. Lassen Sie uns vielleicht als erstes mal, also Magna ist ein Investment- und Asset-Manager, 2016 gegründet. Sie
jawohl.
Widersprechen mir sofort,
ich
wenn ich was falsch sage.
Also 2016 gegründet, 2017 operativ das Geschäft aufgenommen. Ja,
ja gut, ein bisschen Genauigkeit muss
genau.
sein, so viel Zeit haben wir. 1,1 Milliarden Assets under Management in fast 40 Objekten.
Ja.
Gut, was müssen wir noch über Magna wissen?
Wir sind 22 Leute, also nach diesen 7,5 Jahren, seitdem es uns gibt, haben wir uns auf 22 hochqualifizierte, sehr engagierte Mitarbeiter hochgearbeitet. Wir können primär Immobilie, wenn ich das gerade so vom Anfang sehe, die Leute, die hier arbeiten, kommen fast alle aus dem Bereich von KVG, wo es dann so gerade am Anfang immer war, ja, wir sind Fondsanbieter oder Fondsinitiator. Am Ende des Tages muss man sagen, nein, alle Leute, die hier arbeiten, können Immobilie. Da haben sie ihre langjährige Erfahrung und das ganze Fondsgeschäft, also sei es nun irgendwo hier in Deutschland oder auch in Luxemburg, das ist dann irgendwann im Zeitablauf mit dazugekommen. Und wir hatten gerade so ein bisschen angefangen, wo befindet sich der Markt auch heute? Ich habe immer so das Gefühl, die Immobilie steht bei uns im Mittelpunkt und darum geht es. Der Rest ist so ein bisschen Verpackung außen drum herum.
Gut, was sollten wir vielleicht über Sie wissen? Kochen Sie? Haben Sie ein Boot? Weil hier fährt gerade eins vorbei.
Kein Boot. Ich arbeite viel. Wenn ich dann mal irgendwie Freizeit habe, das auch definitiv vorkommt, bin ich mit dem Motorrad unterwegs. Viel hier logischerweise in Norddeutschland. Wenn wir dann mal Kurven fahren wollen, also meine Frau und ich, wir machen das zusammen, ja, dann setzen wir uns auf die Motorräder oder fahren in Harz, in Sauerland, in die Rhön oder auch mal mit dem Autoreisezug bis nach Italien runter, verbringen da dann eine Woche. Darüber hinaus, neben dem Motorradfahren, sind wir noch begeisterte Taucher.
Mit dem Autoreisezug, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört.
Ja, es gibt ihn noch. Also die Bahn hat dieses Thema aufgegeben. Das hat mittlerweile haben zwei private Anbieter übernommen. Und im Augenblick gibt es die Strecke Hamburg-Altona nach Innsbruck.
Da kann man dann gut Berge fahren.
Da kann man sehr gut Berge fahren, jawohl.
Sehr gut, das ist ein bisschen wie Nachtzüge. Das hat noch so was.
Ja, ist ein bisschen angestaubt, wurde ein bisschen alt. Also hat ein bisschen was von Abenteuer, aber ist so die einfachste Art und Weise, mit dem Motorrad in den Süden zu kommen.
Das ist ein ganz schönes Stück, wäre es sonst.
Ja, und Autobahnfahren macht auch nicht wirklich Spaß.
Nein, das stimmt. So, also zurück zu den Immobilien.
Ja.
Magna hat gerade einen neuen Fonds aufgelegt. Magna Wohnen 02, richtig?
Ja, jawohl.
Erzählen Sie mal so ein bisschen, was ist es für ein Fonds, was soll da rein und wie groß soll er werden? Und vor allen Dingen, welche Ausschüttung soll er haben?
Also wir haben ihn nicht just gerade eben aufgelegt. Die Auflage oder die Idee zu dem Fonds haben wir Mitte letzten Jahres gehabt. Einfach vor dem Hintergrund, in der Marktkorrektur waren wir Mitte des Jahres fest davon überzeugt, dass das so der richtige Zeitpunkt sein könnte. Die Faktoren waren deutlich runtergekommen. Also das, was wir so an Angeboten gesehen hatten, ja, das lag so bei Faktoren 22-fach, 23, 24-fach. Und der Magna Wohnen 02 als Fortführung vom Magna Wohnen 01, ja, soll sich logischerweise auf die Metropolregionen konzentrieren, auf Universitätsstädte, also Städte mit einem positiven Bevölkerungswachstumsprognose, wo man unterm Strich einfach sagen kann, auch aufgrund des Bevölkerungswachstums, also wenn ich hier Hamburg sage und der Tatsache, dass wir definitiv zu wenig Wohnungen haben, ist davon auszugehen, dass die Mieten kontinuierlich steigen werden. Und ich sage mal einfach aus den beiden Sachverhalten, wir glauben, die Preise sind weitestgehend unten, die Bodenbildung ist erreicht, die Mieten werden definitiv weiter steigen. Ob sie auf dem Niveau steigen, wie sie in den letzten Jahren gestiegen sind, sei einfach mal irgendwie dahingestellt. Aber alleine diese beiden Sachen, da sind wir fest von überzeugt, bildet ein ganz solides Fundament für die Nutzungsart Wohnen, sowohl jetzt als auch in der Zukunft.
Das ist ein Artikel 8-Fonds, richtig?
Genau, das ist ein Artikel.
Und das heißt also nur Neubau, oder?
Es ist ein Artikel 8-Fonds, ich sag mal im Sinne der ESG-Strategie, ja, wollen wir uns konzentrieren, so als Sweet Spot, definitiv auf das Thema Neubau. Aber von der Konzeption her würden wir auch in Bestandsimmobilien investieren, sofern wir im Rahmen des Ankaufs auch valide sagen können, dass wir eine solche Immobilie in ein vernünftiges Energieniveau hineinbringen können. Also sprich, dass wir die entsprechenden Steigerungen realisieren können.
Der soll wie groß werden?
Vor einem halben Jahr haben wir gesagt, so Gesamtvolumen 300 Millionen Euro. Ich glaube, heute, wenn wir es genau überdenken, würden wir es vielleicht mal staffeln, so als erste Closing-Runde. Wenn so die ersten 60, 70 Millionen Euro Eigenkapital zusammengekommen sind, würden wir beginnen, würden wir die erste Closing-Runde abschließen, logischerweise weiter nach Investoren suchen und dann irgendwie so bei 200, 300 Millionen Euro Feierabend machen.
Gut, also Vertrieb ist anstrengend?
Extrem.
Sehr deutlich aus.
Es ist extrem anstrengend, vielleicht einfach mal wieder so zu meiner Person. Ich bin nicht der Vertriebler. Ja, also ich habe in meinem ganzen Berufsleben ja immer so am Rande mich mit diesen Themen beschäftigt. Aber es hat so in meiner Vita steht nie, dass ich primär für das Thema Vertrieb zuständig gewesen bin. Ich komme mehr so aus dem gesamten Operations-Bereich, Risikomanagement, EDV, habe dann irgendwie das Thema Fonds-Portfolio-Management. Aber dass wirklich so das Thema Vertrieb vorne dran stand, dem war nicht so. als Vorstand sind so unterm Strich eigentlich immer für alles zuständig. Heißt in der Konsequenz, auch da musste ich dann reinspringen. Fällt mir nicht unbedingt immer leicht. Ja, also auch sehr, sehr aktiv und vielleicht auch relativ progressiv auf Leute zuzugehen. Man spiegelt mir wieder, ich würde es eigentlich ganz gut machen. Ja, wobei dann immer so die Frage ist, was heißt eigentlich? Ja. nein, aber sei es drum. Der Markt ist schwierig. Da, wo wir herkommen, wir haben uns lange Jahre auf die deutschen institutionellen Investoren, man kann sagen, spezialisiert. Und ja, mit Zinsanstieg, mit Ukraine-Krieg sind ja schon auf die ganze Branche Themen zugekommen, die dann auch die Investoren haben deutlich vorsichtiger werden lassen oder verhaltener werden lassen. Sei es nun, also das, was wir so im Vertriebsprozess standardmäßig hören, unsere Quote ist voll. Ja, wir finden es immer positiv, wenn ich die Geschichte erzähle, Faktoren sind unten, die Mieten werden steigen und sagen, fast alle sehen wir genauso. Wir finden auch Wohnen, die Nutzungsart Wohnen finden wir spannend. Aber am Ende des Tages heißt es immer wieder, tut uns furchtbar leid, die Quote ist voll. Das, was wir jetzt so im Vergleich von 24 zu 25 sehen, und das stimmt uns sehr, sehr hoffnungsvoll. Institutionen erinnern sich an uns, was wir 24 gemacht haben, rufen an und wir dürfen uns beteiligen an Ausschreibungen. Also wo es am Ende des Tages dann wirklich darum geht, und das ist für uns so das Signal, der deutsche klassische Investor, Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und in Teilen mittlerweile auch ein ganzes Stück aktiver die vermögenden Family Offices interessieren sich sowohl für die Nutzungsart und sind auch bereit, jetzt in 25 diese Themen anzugehen. Ja, es ist so im Vergleich wieder zu früher, da gab's dann so einen Anruf, ihr habt so einen Fonds, wenn man es leicht übertreibt, wo kann ich unterschreiben, schickt mir mal Prospekt und diese ganzen Sachen. Und diese Prozesse gingen relativ schnell. Das ist heute ganz, ganz anders. Es ist zäher, ist nicht das richtige Wort. Es ist verhaltener, es ist vorsichtiger, aber dafür deutlich detaillierter. Die Prozesse dauern länger. Es ist kein Zeichnungsschein, ich sag mal, auf reinem Zuruf, irgendwie mehr oder minder Zuruf, sondern die Investoren beschäftigen sich detailliert mit dem Produkt, mit den Zahlen, mit den Kalkulationen. Es ist ein reges Frage-Antwort-Verhalten, was da als solches entsteht. Wir finden es positiv, dass man überhaupt wieder die Gelegenheit hat, sich auch ausführlich sowohl zu präsentieren als auch die Ideen zu diskutieren und in unter Umständen gegebenenfalls auch anzupassen. So, auf die Frage zurückkommend, wir sind hoffnungsvoll, dass das Jahr 25 deutlich besser wird als 24.
Aber ist es denn nicht positiv, wenn die Investoren sich jetzt tatsächlich mal mit dem beschäftigen, was sie da eigentlich machen und nicht blind irgendwie?
Ja, es ist definitiv positiv, wobei man auch in der Vergangenheit sagen muss, also wir haben nie Zeichnungsscheine als Abreißblock verteilen können, also um das mal also so zu übertreiben. Nicht. Nein, aber die Investoren sind kritischer. Also vielleicht einfach mal so ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir hatten vorgestern genau so einen Termin, wo wir mit einem Interessenten diskutiert haben, ob man denn in einem Immobilien-Spezialfonds oder in einem Immobilienfonds nun finanzieren müsste, ja oder nein. Also wo er als solches die Meinung hatte, nee, wenn solange ich nicht auch auf dem Zinsänderungsrisiko mitspielen will, gehört die Finanzierung eigentlich nicht in den Immobilien-Spezialfonds. Heißt dann in der Konsequenz, in Abhängigkeit davon, wo nun Renditen liegen und unter der Voraussetzung, ob gegebenenfalls diese Leverage-Thematik sinnvoll ist, würde er für sich das Thema vollkommen ausschließen und einfach sagen, nein, ich interessiere mich für die Immobilie, ich interessiere mich für den Immobilienfonds. Die Immobilie als solches muss aus sich heraus die Rendite erwirtschaften und Zinsänderungsrisiko will ich nicht, also soll das für ihn außen vor bleiben. Und das ist so im Vergleich wieder zu früher, Das hat die ganze Branche, das haben wir ja gerne nicht nur mitgenommen. Es war ja auch einfach. Ich sag mal, bei Kreditzinsen bei einer Laufzeit von 10 Jahren von 80 Basispunkten war das ein probates und einfaches Mittel, um diese Renditen zu erzeugen. Ja, so, und das ist irgendetwas, was meines Erachtens im Augenblick stattfindet auf der Investorenseite, sich über ihre Investments mehr Gedanken zu machen als noch vor ein paar Jahren, ja, und auch an den Stellen entsprechend Position zu beziehen und einfach zu sagen, nein, ich will kein Zinsänderungsrisiko, ich gucke nur auf die Immobilienrendite und bin dann vielleicht auch mit einer Rendite von 3,3, 3,5% zufrieden, muss mir aber das über das Zinsänderungsrisiko, insbesondere in einem globalen Umfeld, was ja schon in Teilen recht verrückt ist und auch Auswirkungen auf Zinsen haben kann, ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Finde ich vollkommen valide, finde ich auch solches auch wirklich gut. Geht man aus so einem Termin raus, irgendwann erlebt man sowas halt mal zum ersten Mal. Das war bei uns vorgestern so der Fall, wo ich aber im Ergebnis sagen muss, finde ich cool den Standpunkt und finde ich eigentlich auch richtig.
Verliert die Immobilie aus Ihrer Sicht und diesem Erlebten gerade einen Imageverlust?
Nein. Ich glaube, in so einer übergreifenden Asset Allocation eines institutionellen Investors hat die Immobilie immer Bestand, es ist Sachwert, es ist mehr oder minder inflationsgesichert. Ja, wenn man jetzt vielleicht mal von den ganz hohen Inflationsraten der vergangenen Jahre irgendwie absieht. Aber im Großen und Ganzen über einen längeren Zeitraum ist das ein vollkommen stabiles Produkt mit wenig Risiken, was zumindest die Investoren, mit denen wir sprechen, die uns genau das widerspiegeln. Also ich habe keinen erlebt, der uns gesagt hat, nee, wir werden alle Immobilien verkaufen und wollen aus dieser Assetklasse raus. Das, was wirklich unterschiedlich ist für den institutionellen Investor, ist, die Möglichkeit zu investieren ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren einfach deutlich breiter. Ja, also wir hören dann auch immer wieder so im Vergleich die US-amerikanische Staatsanleihe, die ja im Augenblick zu 4,8% oder so verzinst. Ja, also wo sie dann aber auch fairerweise immer das Ganze mit so einem leichten Grinsen sagen sind, wo man sich schon bewusst ist, ja, dann gibt's Währungsrisiken etc. pp. Aber das ist natürlich für uns als Branche, wenn man die letzten 10, 15 Jahre nimmt, eigentlich was ganz, ganz Neues wieder. Also all diejenigen, die ein bisschen älter sind, die haben das vorher schon mal kennengelernt. Ja, aber am Ende des Tages, dieses Alleinstellungsmerkmal, was man ja in Teilen Gefühl hatte, dass man es hätte, das ist ein ganzes Stück irgendwie weg und wir konkurrieren heute halt auch mit anderen Anlageklassen. Aber wichtig ist für mich, die Immobilie hat sowohl Substanz als auch eine Existenzberechtigung und wird auch bei den institutionellen Investoren meines Erachtens nicht an Bedeutung verlieren.
Mhm. Die Branche ist ja jetzt schon im Umbruch und alle sind auch in Aufregung. Wir haben vorhin gesagt, der neue Fonds Neubau hauptsächlich. Es gibt ja jetzt nicht mehr ganz so viele Projektentwickler, die noch neu bauen, oder? Oder stapeln sich auf ihrem Tisch schöne Neubauprojekte, die dann auch wirklich entstehen?
Also ich glaube, wir wissen alle, auf Seiten der Projektentwickler hat es eine Korrektur gegeben.
Jetzt wäre es schön, wenn es ein Videocast wäre, weil jetzt haben Sie gerade sehr schön gelächelt, als Sie diesen Satz ausgesprochen haben.
Nein, ich kann ja auch erklären, dieses leichte Lächeln, weil ich finde es im Grunde genommen gut. Also es hat sich auch in Teilen so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also wir hatten in der Branche auch, ich sag mal, da waren auch viele Glücksritter irgendwie mit dabei. Muss man irgendwie ganz deutlich sagen. Es sind glücklicherweise noch genügend Projektentwickler übrig. Also wir haben über diese 7 Jahre, wir haben unser Netzwerk an Projektentwicklern. Ich würde auch nicht sagen, dass die alle ihr Geschäft vollständig eingestellt haben. Sie sind am Machen und am Tun und sind genauso wie wir, bewegen sie sich in einem relativ schwierigen Umfeld. Ja, also auf der einen Seite, das wissen wir auch alle, die Baupreise sind gestiegen. Die Abnehmerseite ist nicht mehr so ganz da. Also bewegen wir uns da ja heute in einem Prozess der Annäherung. Ja, also ich glaube, früher hatten wir so das Thema Verkäufermarkt. Der Projektentwickler konnte seine Vorstellungen sehr, sehr deutlich durchdrücken. Und wenn man ein bisschen kritisch um die Ecke kam, hat man relativ schnell festgestellt, da war irgendjemand anderes an einem vorbeigezogen. Diese Zeiten sind meines Erachtens deutlich vorbei. Wir bewegen uns mit den Projektentwicklern, die wir kennen, wieder auf Augenhöhe. Wenn wir, also der Projektentwickler möchte gerne verkaufen, wir würden gerne kaufen. Und unterm Strich ringen wir beide so ein bisschen um das Produkt. Ja, die Angebote stapeln sich nicht unbedingt bei uns auf dem Tisch. Also das muss man deutlich sagen. Das Angebot ist relativ verhalten. Aber ich muss unterm Strich sagen, es gibt immer noch genügend interessantes Angebot, wo wir sagen, wir beschäftigen uns damit. Wir gucken es uns nicht nur grob an, wir gucken es uns auch detailliert an. Wir gehen mit den Projektentwicklern in Teilen dann in detailliertere Gespräche. Was habt ihr vor? Wie können wir es vielleicht irgendwie optimieren? Wir kommen, glaube ich, mittlerweile ein ganzes Stück mehr mit dieser ESG-Brille um die Ecke, wo wir dann auch logischerweise ganz konkret fragen, wie sieht's denn inhaltlich im Einzelnen wirklich aus? Also sei es nicht nur einfach nur, wie sieht die Heizung aus? Was baust du da für eine Heizung aus? Und dann, wo es dann auch darum geht, Smart Meter einzubauen, um so eine Immobilie einfach weiter vorzubereiten, dass sie zukunftsfähiger wird. Wie sieht's mit Photovoltaik aus? Also wir haben, unterm Strich haben wir so eine gewisse Wunschliste, die wir dann mit den Projektentwicklern im Detail versuchen zu besprechen, um auszuloten, was geht zu den unterschiedlichen Zeitpunkten einer Planung? Was geht als solches noch rein? Welche Auswirkungen hat es auf die Kaufpreise und am Ende des Tages, welche Auswirkungen hat es gegebenenfalls auch auf Renditen? Weil nur so bildet sich für uns wiederum ein Produkt, von dem wir glauben, dass wir sie auch vernünftig am Markt vertreiben können, also unseren potenziellen Investoren anbieten können.
Wie groß ist Ihr Vertrauen in Projektentwickler? Das finde ich ja auch immer eine sehr spannende Frage. Also früher ist man ja immer davon ausgegangen, das wird schon. Jetzt haben wir ja bei vielen gesehen, das wird nicht. Also
ich glaube, die Projektentwickler, mit denen wir reden, denen vertrauen wir schon. Aber im Sinne, ich sag mal so, Due Diligence, wir stellen auch deutlich detailliertere Fragen. Weil es ist ja auch kein Geheimnis. Also auch wir sind vor 2 Jahren von so einer Insolvenz betroffen gewesen, wo man dann so morgens freitags mit dem Projektentwickler noch in einem Meeting sitzt und Baubesprechungen hat und montags morgens die Zeitung aufschlägt und es steht dann auf einmal, Projektentwickler ist insolvent.
Aber das macht doch was mit einem, oder?
Also das. Ja, also es erschreckt erstmal ganz fürchterlich, um es ganz banal zu sagen. Geht dann aber in einem zweiten Schritt. Erstmal geht es darum, ich bin Treuhänder, ich habe institutionelle Investoren. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Also das ist ja als solches irgendwie so der Reflex. Ja, so und in der Realität, dann fängt man logischerweise an, hinter seinen Ansprechpartnern herzutelefonieren.
Die bestimmt nicht rangehen, oder?
Ja, die sind dann teilweise schon gar nicht mehr da. Dann fängt man an, hinter dem Insolvenzverwalter, der ja eingesetzt ist, herzurennen.
Da sind Sie nicht der Einzige wahrscheinlich.
Den erreicht man kaum. Aber am Ende des Tages, nach einem gewissen Zeitraum, ja, wo man zugegebenermaßen schon im luftleeren Raum sich bewegt und auch gar nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, irgendwann bekommt man dann Kontakt. So, und wenn man das Projekt zusammen mit dem Projektentwickler vernünftig aufgesetzt hat, also ich sage mal, in unserem Fall war es einfach irgendwie so, also wir haben ganz am Anfang, wir haben ganz, ganz viel über Zahlungspläne und solche Sachen diskutiert und gefeitet. Die Tatsache, dass wir es geschafft haben, unser Projekt aus der Insolvenz wieder rauszuholen, also es ist im Augenblick in der Fertigstellung. Ich bin fest davon überzeugt, ein wesentlicher Punkt ist gewesen, wir sind zu keinem Zeitpunkt überzahlt gewesen. Also auch der Insolvenzverwalter hatte drauf geguckt und hat gesagt, für den Gläubigerschutz, wenn ich das Projekt fertigstelle, haben meine Gläubiger mehr davon, als wenn ich es jetzt abbreche. So, und ja, so im Nachgang kann man sagen, auch das war ein spannender Prozess, wo wir viel gelernt haben. Aber ich muss auch fairerweise zugeben, ich hätte das gar nicht unbedingt gerne lernen wollen. Also wir haben schon die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt, wo wir nicht genau wussten, biegt das ganze jetzt Ding jetzt links ab, biegt es irgendwie rechts ab. Aber im Ergebnis, ja, wir haben es geschafft, unser Projekt aus der Insolvenz wieder rauszuholen. Das wird jetzt Anfang nächsten Jahres wird's fertiggestellt. Was haben wir daraus gelernt? Naja, ganz, ganz viele Dinge, die, wenn ich mich heute mit einem Projektentwickler an einen Tisch setze, wir haben schon unsere Checkliste von Go's und No-Go's und Fragen, die wir stellen und wo wir Nachweise haben wollen, um auch dieses Risiko möglichst zu minimieren. Ja, also diese Standardthema heute, wenn so die ersten Themen, so Zahlen nach Baufortschritt. Wir mögen es nicht. Wir kriegen auch die Resonanz. Auch die Investoren sind ja auch jetzt an der Stelle ein ganzes Stück mehr sensibel, als es noch vor 2 oder 3 Jahren gewesen sind. Also würde so ein Forward-Deal, das ganze Setup ist mit einem Setup von vor 3, 4, 5 Jahren eigentlich gar nicht mehr vergleichbar, weil wir alle auch ein bisschen was dazugelernt haben.
Ja, Forward Deals gibt es ja eigentlich auch fast nicht mehr. Sind aus der Mode, oder?
Ja.
Ja. So, apropos schlaflose Nächte. Sie haben es vorhin kurz angeschnitten, Hotel gehört ja auch zu einem Ihrer Spezialgebiete. Da war es ja jetzt während der Pandemie und so vielleicht auch nicht so ganz gemütlich, mit was Hotels anbetrifft. Die kehren ja jetzt aber, das Interesse auch von Investoren kehrt wieder zurück. Und ich las, und da möchte ich, dass Sie mal ein bisschen was darüber erzählen. Sie haben in Schottland ein Schlosshotel. Das ist in einem Fonds für ein Versorgungswerk, richtig?
Jawohl.
Das war irgendwie noch nicht so richtig fertig. Und
oh Gott, wo fange ich da jetzt genau an?
Am Anfang.
Am Anfang, oh, dann sitzen wir hier noch mindestens 2 Stunden.
Nein. Also gern, aber nein.
Ja, nein. Wir haben einen Investor, der sich mit dem Thema Hotel beschäftigt hat. Und da aus der Ecke kam so die erste Idee, hurra, wir könnten doch daraus einen Fonds machen.
So einfach geht das.
Genau, so einfach geht das. Und naja, so die Lebenserfahrung sagt einfach, wenn der Investor einen Wunsch hat, dann tut man gut daran zu prüfen, ob man diesen Wunsch auch sinnvollerweise erfüllen kann. So, und das ist so in der Überschrift so ein bisschen so die Initialzündung dafür gewesen, dass wir uns auch an dieses Produkt herangewagt haben, herangetraut haben oder dass wir es überhaupt als solches gestartet haben. Also unabhängig davon, dass wir auch im Vorfeld schon das ein oder andere Hotel gehabt hatten. Das Ganze ist auf uns dann zugekommen in so einer Konzeptionsphase, wo auch der Projektentwickler schon dabei war. Und der saß dann wiederum genau auch auf dem Schloss in Schottland, woraus sich dann unterm Strich so eine gemeinsame Geschichte auch ergeben hat. Ja, also ich sag mal, auf der einen Seite haben wir einen Investor gehabt, der fand es interessant und wollte Geld in dieses Produkt investieren. Auf der anderen Seite hatten wir einen Projektentwickler, der hatte so ein Schloss, übrigens mit einem riesengroßen Grundstück außen drumherum. Also da gehört ein Golfplatz zu, da gehört ein Fluss zu, da gehört eine Jagd irgendwie zu. Was man da vor Ort als solches auch irgendwie so in dem Gesamtprogramm als solches alles machen kann. Das Schloss als solche im Sinne des Hotels, ja, das musste ein bisschen umgebaut werden. Und um das Gesamtkonstrukt als solches irgendwie auch rund zu machen, war der Plan, einen entsprechenden Anbau zu packen, dran zu packen, also auch im Sinne von Hotelzimmern, dass man dann Frühstücksräume hat. Also das Gesamtpaket irgendwie rund zu machen, bis hinterher als solches auch noch Unterkünfte für die Angestellten, so dass man insgesamt ein relativ rundes Paket bekommt.
Das klingt aber sehr komplex.
Das Ganze klingt sehr komplex, wobei wir so von unserer Seite, wir haben uns logischerweise Standort angeguckt, also ich sag mal, wir haben diese ganz normalen Research-Sachen irgendwie gemacht. Wir haben das Ganze ja dann mehr von der kaufmännischen Seite begleitet. Der Projektentwickler hat das Ganze von der technischen Seite begleitet. Und immer dann, wenn es Themen gab, ja, muss man sich damit auseinandersetzen und sich irgendwie zusammenraufen. Das ist so, aber ich glaube, das ist so bei allen Projekten irgendwie so, ja. Es hat unterwegs hat es auch irgendwie so ein paar Abweichungen von irgendwelchen Plänen gegeben. Gehört für mich auch als solches irgendwie mit dazu. Aber unterm Strich haben wir es erfolgreich fertiggestellt letztes Jahr. Das Ganze ist in Betrieb übergangen. Wir haben einen Betreiber.
Hyatt ist es, ne?
Ja, ja, genau. Hyatt ist als solches irgendwie so über die Plattform und ja, sind im Augenblick in der sogenannten Ramp-up-Phase, ja, die eigentlich so kalkulatorisch so über den Zeitraum irgendwie so von 3 Jahren irgendwie läuft, sind im Augenblick vorsichtig optimistisch im Plan. Ja, und hoffen, dass nicht nochmal eine Pandemie oder sowas irgendwie um die Ecke kommt, ja, wo man dann wiederum neue Probleme lösen müsste.
So. Jetzt sind wir am Ende. Ich finde Premiere-Podcast super. Echt? Absolviert. Ja, wir sind jetzt bei über 30 Minuten.
Echt?
Ging schnell, ne?
Hui, okay.
Jens Bode, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den Podcast.
Vielen, vielen Dank, Frau Wagner. Die Zeit ist schnell rumgegangen. Ich bin recht erstaunt.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.